SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Unser Gehirn ist ein empfindliches Organ. Wir sollten es nicht vollmüllen mit einer Informationsflut, die uns nicht weiterbringt. Das sagt unser heutiger Studiogast, die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und darin erläutert sie, dass zu viele negative Nachrichten uns unter chronischen Stress setzen. Und deshalb kümmert sie sich auch mit dem Online-Journal Perspective Daily um konstruktiven Journalismus. Willkommen, Frau Urner.
Dankeschön.
Heißt das, die Tagesschau sollte nachher um 20 Uhr die türkischen IS-Abschiebungen oder Syrien oder Klimakatastrophe, was immer ansteht, einfach mal weglassen?
Nein, das heißt das auf gar keinen Fall. Es geht beim konstruktiven Journalismus nicht darum zu sagen, okay, wir machen jetzt mal irgendwie das eine Auge zu, nämlich das Problemauge, und berichten nur noch über das, was gut läuft in der Welt. Im Gegenteil, wir brauchen den konstruktiven Journalismus, weil wir diese ganzen Herausforderungen haben und sollten deshalb halt viel, viel öfter die Frage stellen, wie kann es weitergehen, oder noch kürzer, was jetzt?
SWR 2 Tandem mit der Wissenschaftlerin Maren Urner, die in ihrem Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang für einen konstruktiveren Journalismus plädiert. Das wurde aus Ihrer Sicht, Frau Urner, nicht zuletzt durch das Internet nötig, das für die meisten von uns ja schon hilfreich ist auch. Da holen wir uns aktuelle Nachrichten, genauso wie Kochrezepte. Warum sprechen Sie trotzdem von dieser Hirnvermüllung?
Ja, also ich bin auf gar keinen Fall gegen das Internet oder gegen die Digitalisierung. Ich glaube einfach nur, dass das alles ein bisschen schnell gegangen ist und wir noch nicht so die richtigen Wege und Mittel häufig gefunden haben, um nachhaltig und gesund damit umzugehen, so dass uns das eigentlich im Großen und Ganzen nutzt, weil ich bin davon überzeugt, dass wir das halt viel, viel besser nutzen können, als das im Moment noch der Fall ist.
Das heißt, wie kriegen wir den Müll sortiert?
Ja, also ich spreche immer ganz gerne von einer Art Medienhygiene, die wir uns überlegen können. Also so ein bisschen wie, wenn wir Zähne putzen, duschen und so weiter, oder keine Dinge essen, die irgendwie auf den Boden gefallen sind, aus Pfützen trinken und Co. und so weiter. Also wenn es um viele Dinge geht, die irgendwie was mit Hygiene zu tun haben, dann haben wir da ganz gute Routinen und Wege und Mittel gefunden und entwickelt, um unseren Körper zu schützen. Aber die Hygiene für unser wahrscheinlich empfindlichstes Organ, nämlich das Gehirn, die ist, würde ich sagen, bei den meisten Menschen noch ein bisschen unterentwickelt. Und wir lassen da einfach alles dran. Und im Zuge der Digitalisierung oder der immer Erreichbarkeit und 24 Stunden Verfügbarkeit, im besten Falle, auf 5 Bildschirmen gleichzeitig, sorgt das eben dann oder kann das für chronischen Stress sorgen, weil unser Gehirn einfach nicht dafür gemacht ist, in so einem Art Dauerbeschallungszustand zu stehen.
Sie stellen Ihrem Buch ein Zitat des Psychologen William James voran, das richtig poetisch ist, finde ich. Demnach sei unser Leben nichts anderes als das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Sie haben das jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Können Sie es noch genauer erklären, dass unser Leben wirklich ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten?
Ja, absolut. Also das, klar, klingt das so ein bisschen poetisch. Auf der anderen Seite ist es auch, ich sag mal, harte Psychologie, die dahinter steckt, nämlich Kognitionspsychologie, mit der ich mich ja auch lange beschäftigt habe oder weiter beschäftige. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, dass wir immer vor der Auswahl stehen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Also wir können, jetzt ganz plakativ gesagt, natürlich morgens aufstehen und irgendwie das Radio anschalten, oder wir können aufs Smartphone gucken, oder wir können die Zeitung öffnen, wenn wir es jetzt auf den Medienkonsum übertragen wollen. Und das ändert unser Weltbild und unser Verständnis von der Welt, aber auch unsere Wahrnehmung und damit, wie wir uns später in der Welt verhalten. Und das ist eine Sache, die leider bei vielen Medienschaffenden noch nicht angekommen ist, beziehungsweise noch nicht so tief durchgedrungen ist, dass sie einfach eine Riesenverantwortung haben und auch einen Rieseneinfluss mit den Informationen, die sie da bereitstellen. Und gleichzeitig, und da sind wir dann wieder beim Thema der Digitalisierung, passiert gerade so eine Art, ja, wirklich Kampf oder Krieg, nennen es meine ich auch, um unsere Aufmerksamkeit, also um die Aufmerksamkeit nicht nur der Rezipienten, sondern wirklich der Menschen. Und Webseiten und Online-Angebote eben darauf optimiert werden, unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen, um dann entsprechend vielleicht die Daten weiterverkaufen zu können oder eben Werbeanzeigen einspielen zu können, damit Geld zu machen und so weiter und so fort. Also die Mechanismen dahinter sind vielfältig. Die Idee, die für jeden Einzelnen aber das Wichtige ist und wo das Zitat zum Tragen kommt, ist, sich vielleicht zu überlegen, und da bin ich wieder beim Thema der Medienhygiene, worauf möchte ich meine Aufmerksamkeit denn richten? Weil ich habe tatsächlich ja die Auswahl zwischen so vielen Dingen, Aber mit dieser Auswahl kommt natürlich dann auch wieder die Verantwortung, weil einfach alles, was ich wahrnehme, mich, mein Weltbild und mein späteres Denken und Handeln verändert.
Das heißt, auf der Medienseite ist klar, die Aufmerksamkeit zu generieren ist Geld wert, deswegen machen die das. Aber wie ist das mit uns? Also offenbar beherrschen wir dieses Instrument Aufmerksamkeit nicht besonders gut. Oder wie erklären Sie als Wissenschaftlerin, dass wir uns so viele Informationen einverleiben, die uns gar nicht weiterbringen?
Ja, da spielen verschiedene Mechanismen mit rein. Ich fange mal ganz gerne mit so einem kleinen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, ich bin Historikerin, aber ja doch so ein bisschen auch neurobiologisch unterwegs. Das heißt, evolutionsbiologisch haben wir da oben in unserem Kopf eigentlich noch das Steinzeitgehirn unserer Vorfahren. Und das war eben darauf optimiert, zu überleben, wie jetzt heute auch noch. Die Sache damals war eben, dass ab und zu mal der Säbelzahntiger vor der Höhle oder der Lagerstätte auftauchte und uns das dann in Stress versetzt hat und wir ganz schnell reagieren mussten. Das heißt, das Gehirn ist darauf optimiert, Gefahren zu erkennen. Und wir haben immer noch, auch heute noch, so einen sogenannten Negativitätsbias, also eine Vorliebe für Negatives in uns drin, weil das eben einfach potenziell unser Leben kosten könnte, wenn wir eine Gefahr übersehen haben. Das ist das eine.
Ja.
Und das jetzt aber potenziert auf die Digitalisierung oder übertragen auf diese Flut an negativen Nachrichten, der wir ausgesetzt sind, ist unser Gehirn quasi immer noch dafür optimiert zu überleben. Aber dieser, ich sag mal, digitale Säbelzahntiger steht halt jetzt nicht ab und zu mal vor der Höhle, sondern halt im Sekundentakt und am besten 24 Stunden am Tag. Und in der Nacht. Und da ist dann einfach unser Gehirn nicht für ausgelegt. Das heißt, da müssen wir dann aktiv eingreifen, wenn wir einen anderen Umgang damit erreichen möchten und uns eben nicht stressen lassen wollen oder vielleicht in letzter Konsequenz sagen, okay, mir ist das alles zu viel und das höre ich tatsächlich häufig. Und sich Menschen deshalb von den Medien und auch den Herausforderungen, vor denen wir ja ganz klar als Gesellschaft stehen, abwenden und dann noch ja mit so einer Art neuem Biedermeier zufrieden geben, am Lade einkochen, ihren Garten pflegen und ich sag mal jetzt aktuell beim Laternenumzug mitmachen.
Aber was ist das jetzt für ein Mechanismus? Also wieso machen uns schlechte Nachrichten passiv, wie Sie sagen, und am Ende dann hilflos?
Ja, weil es einfach nicht der Fall ist, dass wir in einer negativen Stimmung, also da gehören ja ganz, ganz viele Unteremotionen so dazu, aber wenn wir das mal zusammenfassen als negative Stimmung, also sowas wie Angst, Wut, Ärger und so weiter, im Mittel eher dafür sorgen, dass wir passiver werden im Vergleich zu einer Stimmung, wo wir oder die mit positiven Emotionen besetzt ist, allen voran Hoffnungslosigkeit und die Aussicht, dass wir selber etwas bewirken können. Also das ist in der Psychologie das sogenannte Prinzip der Selbstwirksamkeit, dass wir das Gefühl haben, auch wir können etwas da draußen verändern. Wenn wir aber jetzt nochmal auf die im Mittel zu negative Berichterstattung schauen, also zu negativ im Vergleich zur Realität, die eigentlich da draußen ist, dann sorgt das eben bei uns im Mittel oder kann das im Mittel dafür sorgen, dass wir in diesem Zustand der erlernten Hilflosigkeit kommen. Also dass wir dann eben uns abwenden, weil wir gelernt haben, wir selber können nichts ausrichten.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Klimawandel nehmen, da hat man ja fast den Eindruck, die Berichterstattung muss noch negativer werden, damit wir endlich in Bewegung kommen.
Nein, eben nicht. Das ist ein ganz spannendes Thema und tatsächlich auch macht mir das gerade sehr viel Hoffnung, was in Bezug auf die Berichterstattung zum Klimawandel passiert. Weil wir viele Jahre lang, also wir meine ich jetzt wirklich gesamtgesellschaftlich, aber natürlich auch der Journalismus, eine Riesenchance, beziehungsweise ich würde eigentlich sogar eher sagen, Aufgabe verpasst hat und den Klimawandel nicht die Relevanz und die Bandbreite und die Präsenz eingeräumt hat, die er verdient hätte angesichts der Tragweite dieser Problematik. Und was ist ganz viel passiert? Es wurden die Eisbären auf den dahinschmelzenden Schollen gezeigt. Es wurden irgendwo weit, weit weg am anderen Ende der Welt, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf die Berichterstattung in Deutschland und Europa beziehen, irgendwie gezeigt, wo Menschen vielleicht mal anfangen, irgendwelche Inseln unterzugehen. Und ich sage das jetzt bewusst so plakativ, weil das ist genau das, was psychologisch dann bei den Menschen dafür sorgt, okay, das ist also ganz weit weg, oder dass ich mich zu der Gruppe der Menschen dazu orientiere, die eben was mit diesem Klimawandel zu tun haben, das passiert dann nicht. Und was wir jetzt ja sehen mit Fridays for Future oder generell alle for Future, ne, ob es die Wissenschaftler, die Unternehmer oder wer auch immer, die Eltern, die Großeltern sind, ist, dass wir eine Nähe sehen, wo sich jeder sozusagen einen Anknüpfungspunkt ja suchen oder sehr, sehr offensichtlich gezeigt bekommt. Wo er einfach merkt, auch ich gehöre dazu, dieses Thema betrifft auch mich und deshalb der Klimawandel auf Seite 1, regelmäßig auf Seite 1 schafft, es auch nicht mehr ein reines Umwelt-, Öko- oder vielleicht noch am Rande irgendwie Wirtschafts- oder Politikthema ist, sondern ein Thema, das alle Ressorts und alle Facetten umspannt.
Ja, aber, und wie ist es mit der Negativität oder eben nicht? Also ich hatte ja gemeint, das muss noch negativer werden. Sie sagen jetzt genau, das war am Anfang zu harmlos. Und trotzdem fehlt Ihnen das konstruktive Element?
Das passiert jetzt immer mehr, weil die Nähe ist da. Und der zweite Schritt ist natürlich dann jetzt zu fragen, okay, wenn ich mich involviert fühle, was kann ich denn jetzt da tun? Und das ist das, was wir jetzt sehen. Es wird viel mehr über Lösungen gesprochen. Also zum Beispiel die Frage der Mobilität wird jetzt auf das Thema Klimawandel angewandt, viel, viel stärker. Oder die Frage der Ernährung, also sprich fleischhaltige Ernährung oder nicht, vegetarisch, vegan, was ist nachhaltig, was ist sozusagen das, was wir klimatisch stemmen können, gerade auch mit Blick auf eine weiter wachsende Weltbevölkerung und so weiter und so fort. Das heißt, es dreht sich viel, viel mehr um die Lösungen, weil einfach die Nähe da ist. Also das ist sozusagen dann der zweite Schritt, um auf die Frage konkret zu antworten, dass ich das dann viel einfacher leisten kann, weil jetzt ist es ja nicht mehr nur der Eisbär am anderen Ende der Welt, sondern jetzt bin es ich und dann können wir eben auch über die Lösungen reden.
Das heißt, Sie sehen jetzt auch Elemente des konstruktiven Journalismus im Journalismus, den es eben nun mal gibt.
Absolut. Also es gab schon immer konstruktiven Journalismus, der hat halt nicht immer vielleicht so geheißen. Also den habe weder ich noch Perspective Daily noch sonst irgendjemand in den letzten, ich sag mal, 5 oder 10 Jahren erfunden. Die Idee ist einfach präsenter geworden, seit sie einen Namen hat. Das Problem ist halt nur, dass es das im Mittel jetzt und immer zu wenig gegeben hat. Und da setzt sozusagen meine Arbeit oder meine Überzeugung an, dass wir davon halt mehr brauchen, dass wir mehr Sensibilität dafür brauchen und dass somit ein realistischeres und ja vollständigeres Weltbild eigentlich geschaffen werden kann über eine Berichterstattung, die eben nicht bei der Problembeschreibung und bei dem Negativen aufhört.
Wir sprachen gerade drüber, Frau Ohner, dass uns zu viele Informationen und vor allem auch zu viele schlechte Nachrichten chronischen Stress bereiten und uns noch dazu passiv machen. Haben Sie das in Ihrer Arbeit als Neurowissenschaftlerin untersucht?
Ich habe tatsächlich nicht selber in Studien die Passivität untersucht, sondern habe in meiner Doktorarbeit und auch davor mich damit beschäftigt, wie Informationen bzw. neue Informationen unser Gehirn verändern und damit wiederum dann die Wahrnehmung von neuen Informationen. Und so bin ich dann im Prinzip auch auf diese konstruktive Denkweise aufmerksam geworden und habe dann angefangen, mit den Wissenschaftlern und Medienschaffenden, die das entweder wissenschaftlich untersuchen oder eben praktisch schon anwenden, Kontakt aufzunehmen und bin jetzt auch dabei, über meine Tätigkeit an der Hochschule in Köln eben selber Studien mit Studierenden und in Kooperation mit anderen Hochschulen dazu durchzuführen.
Dass wir Fernsehnachrichten als Unterhaltung konsumieren, wie Sie ja auch sagen, und uns keine Zeit gelassen wird, über Zusammenhänge nachzudenken, das ist ja nicht neu. Darüber hat Neil Postman ja schon geschrieben in den 80ern. Wir amüsieren uns zu Tode, war so ein Klassiker. Ja. Damals gab es noch kein Netz. Also ist es vor allem die Menge oder nur die Menge, die sich verändert hat, der Informationen, oder ist da noch ein qualitativer Unterschied zu vor 30 Jahren?
Jein. Also es ist tatsächlich so, wenn wir uns Langzeitdaten angucken, da gibt es eine Studie, die vielleicht einmal kurz nochmal die Negativität erwähnt, die Negativität in 130 Ländern, also in Millionen von Beiträgen untersucht hat über die letzten Jahrzehnte. Und da sehen wir sozusagen einen Trend, je nachdem, wie wir jetzt die Kurve angucken, nach unten. Also es gibt mehr Negativität. Das heißt, das hat sich auf jeden Fall verändert. Dann ist natürlich die große Frage, was macht der Online-Journalismus mit der Qualität? Und wir kennen alle dieses ja, Getriebensein, also dieses Getriebensein im Sinne von, wir müssen die Ersten sein, die darüber berichten, wenn irgendwo was passiert und so weiter. Und ich glaube, ohne das lang und breit untersuchen zu müssen, kann sich jeder an seinen ja, 10 oder auch vielleicht sogar schon an 3 Fingern abzählen, dass das nicht unbedingt etwas Positives mit der Qualität macht. Und das ist das, was wir ja auch häufig sehen, dass gerade wenn live über Ereignisse im Ticker oder wie auch immer berichtet wird, später dann die Sachen korrigiert werden müssen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns öfter fragen, also als Medienschaffende, aber auch als Gesellschaft. Also sprich, ich finde da immer ganz wichtig, die Verantwortung auf ja, beiden Seiten, also Sender, Empfänger, wenn wir es klassisch einteilen wollen, Seite zu sehen. Nämlich auf der einen Seite diese Forderung der Rezipienten und der Konsumenten und der Medien, ja, Konsumierenden, sich zu fragen, okay, möchte ich das eigentlich? Möchte ich mich in diesen Strudel, da haben wir ja eben auch schon kurz drüber gesprochen, der Abhängigkeit oder dieser FOMO, wie das dann auf Neudeutsch heißt, der Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, hinzugeben und diesem Krieg um eine Aufmerksamkeit mitzuspielen, als irgendwie so eine Marionette, die sich dem hingibt, was gerade am lautesten schreit. Und auf der anderen Seite natürlich die Medienschaffenden, der Journalismus generell, glaube ich, sich fragen müssen, wollen wir das mitspielen? Und da halt müssen wir immer die Ersten und Schnellsten sein, weil ich denke, beide Seiten werden sich sehr schnell einig werden, dass wir nicht mehr brauchen, weil da kommen wir ja eh schon nicht mehr hinterher. Also wir könnten ja, wenn wir wollten, 24 Stunden am Tag lesen, hören und sonst noch was tun und schauen, sondern dass wir vielleicht mehr von höherer Qualität brauchen.
Es gibt den Schweizer Schriftsteller Rolf Dobelli, was nun mal die Aufmerksamkeit betrifft, der ja auch gut dran ist, einem Tipps zu geben, wie man schlau mit dem Leben umgeht, sag ich mal. Ja. Der sagt, er hat seit 2010 keine Tagesschau gesehen, keine Nachrichten gehört, im Radio keine News im Netz gelesen und sein Leben sei dadurch besser geworden. Er habe nichts Wichtiges verpasst. Wie sehen Sie das?
Zwiegespalten. Und zwar auf der einen Seite finde ich Extreme immer schwierig und Extreme zu sagen, okay, ich möchte das alles gar nicht mehr, finde ich schwierig, weil er natürlich auf der anderen Seite eben dadurch auf Menschen, die ihn dann über ganz wichtige Dinge, vielleicht auch wichtige Dinge, die um ihn herum passieren, angewiesen ist, weil sie ihn darauf aufmerksam machen müssen, weil er selber es sozusagen aus den Medien oder von Dritten ja nicht mitbekommen würde. Das heißt, wenn wir das extrem weiterdenken und alle sich so verhalten würden, würde das nicht funktionieren. Oder wir wären wieder zurück bei einem System, wo es nur Mund-zu-Mund-Weitergabe im Prinzip gibt oder Flugblätter oder sowas in die Richtung. Das heißt, ich glaube, das ist nicht die gesellschaftliche Lösung. Und das würde ja auch bedeuten, dass wir die Chancen, die wir eben durch die Digitalisierung haben, nicht ausschöpfen würden. Und ich glaube, das wäre einfach schade. Auf der anderen Seite spricht er natürlich einen validen, wichtigen Punkt an, um den es mir teilweise ja auch geht. Also diese Überforderung und auch die Frage, die damit verbunden ist, was hilft mir eigentlich wirklich, die Welt besser zu verstehen? Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es zum Beispiel so, dass er sich sehr stark gegen diese klassische News-Nachrichtenschiene richtet und auf der anderen Seite aber durchaus längere Beiträge und natürlich vor allem auch Bücher und so weiter und so fort konsumiert und liest und damit sein Weltverständnis verbessert und versucht, sich in der Welt zurechtzufinden.
Wie regeln Sie selbst denn Ihren Medienkonsum? Meiden Sie Twitter?
Nein, tatsächlich nicht. Twitter ist das soziale Medium, was für mich die größte Rolle spielt, sowohl in meiner Arbeit als Journalistin und Autorin. Und auch ich davon überzeugt bin, dass das eigentlich ein sehr gutes Tool ist, sozusagen, um sich sehr schnell und umfassend über bestimmte Dinge, vor allen Dingen auch thematisch strukturiert. Und da hören Sie jetzt schon raus, ich mache das Ganze sehr strategisch, sozusagen, mich zu informieren. Und ich habe so eine Art Medienhygiene, wie ich sie ja gerne nenne, für mich selber, glaube ich, ganz gut entwickelt. Die entwickelt sich ständig weiter. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also bei mir fängt es, vielleicht um das ganz plakativ zu machen oder anschaulich, fängt es morgens tatsächlich mit dem Radio an. Also das ist das Erste, was ich an Informationen sozusagen zu mir nehme und mache dann halt weiter mit so einer Routine, ein Mix aus einigen Newslettern und bestimmten Artikeln, natürlich der tägliche Artikel von Perspective Daily. Und dann habe ich mehrere längere Artikel meistens so im Laufe des Tages geöffnet und die versuche ich dann allerspätestens am nächsten Wochenende eben dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, die dann auch reflektiert zu lesen.
Wie sind Sie denn als Neurowissenschaftler zu diesem Thema Medien gekommen?
Ja, das ist, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit wir noch haben. Also der ganz frühe, vielleicht zwei Sätze dazu, der ganz frühe Anfang war tatsächlich mein erstes Praktikum im Alter von 15 Jahren bei der Lokalpresse, dass ich aber dann wirklich so diesen Sprung gemacht habe und mich da komplett ja drauf gestürzt habe. Das hätte ich vor, ich sag mal, 6, 7 Jahren auch noch nicht prognostiziert, sondern das war dann wirklich eine Entwicklung während meines Studiums, als ich in London gewohnt habe, während der Promotion und ich gemerkt habe, wie kann ich eigentlich mit dem Wissen, was ich jetzt über das Gehirn und die Informationsverarbeitung angesammelt habe, möglichst viel bewirken. Also so die klassische Frage, im Englischen gibt es den schönen Ausdruck des Impacts, also der Wirkung, der ja auch Verantwortung zu übernehmen und eben dazu beitragen, dass diese Welt ein kleines Stückchen besser wird.
Aber am Anfang hat sie das Hirn mehr interessiert, auch als Jugendliche schon?
Tatsächlich auch als Jugendliche. Das klingt jetzt ein bisschen unheimlich vielleicht. Ne? Also tatsächlich fand ich Psychologie und dann, als ich gemerkt habe, okay, es gibt sogar Neurowissenschaften, es ist immer noch in Deutschland ja so ein bisschen, ich sag mal, stiefmütterlich behandeltes Fach, aber das war tatsächlich immer so der Antrieb, ja, der dann auch dafür gesorgt hat, dass ich dann im ersten Zuge Kognitionswissenschaften und dann kognitive Neurowissenschaften und eben nicht irgendwas mit Medien studiert habe, ja.
Und London haben Sie schon erwähnt, Sie waren auch in den Niederlanden und in Kanada. Und dass wir jetzt in Münster mit Ihnen verbunden sind, weil Sie es da wieder hin verschlagen hat, also so grob auch in Ihre Heimatgegend, hat das dann auch wieder jetzt keine heimatlichen, sondern universitäre Gründe?
Beides tatsächlich nicht. Also weder Heimatgefühl oder Verlangen. Also es ist natürlich nett, hier zu sein, wobei ich ja jetzt zwischen Münster und Köln mich so ein bisschen aufteile. Und es war auch kein Uni-Grund in dem Sinn. Also ich habe tatsächlich, obwohl das natürlich die meisten dann immer denken, weil Münster die klassische Universitätsstadt ist, hier nie studiert, sondern bin dann tatsächlich für die Arbeit, die sich dann danach ergeben hat, also Perspective Daily, weil wir dann sehr schnell eine Kooperation mit der Uni hier aufgebaut haben und eine Förderung bekommen haben, dann quasi nach Münster verschlagen und dann, ja, wie das so ist, dann ging das doch alles irgendwie sehr, sehr schnell und musste sehr, sehr schnell gehen und wir wollten das alles sehr schnell aufbauen und dann sind wir nicht, wie alle gesagt haben, nach Berlin gezogen, wo natürlich die klassische Start-up-Welt ist in Deutschland, sondern sind in Münster geblieben.
SWR 2 Tandem mit Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie in Köln, die im Zuge ihrer Beschäftigung mit Informationsstress und negativen News nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern auch gleich selbst Medienunternehmerin geworden ist. Perspective Daily heißt ihr Online-Kanal für konstruktiven und wissenschaftlich fundierten Journalismus, seit Mitte 2016 online, 2017 für den Grimme Online-Preis nominiert. Wie fing das an, Frau Urner, und was ist im Kern das Prinzip, was machen Sie anders?
Also im Prinzip ist es gar nicht so viel anders als das, was andere Medien auch machen. Wir machen das nur sehr komprimiert. Also diese Idee des konstruktiven Journalismus, immer die Frage zu stellen, was jetzt, wie kann es weitergehen und nicht nur nachgehängt, sondern sozusagen im Kern, das ist das, was unsere Arbeit ausmacht. Und wir hatten ja eben auch schon ganz, ganz kurz drüber gesprochen, das machen andere Medien auch, aber eben im Mittel nicht genug und wir versuchen das halt durch unsere Arbeit komplett durchzuziehen. Und dazu vielleicht so zwei, drei andere Zutaten, die die Arbeit bei Perspective Daily ausmachen. Das eine ist, dass wir nicht in klassischen Ressorts arbeiten, also es gibt halt nicht Politik, Wirtschaft, Sport, Feuilleton und Co., sondern wir arbeiten inhaltlich orientiert, weil wir auch da versuchen, so ein bisschen eine neue Perspektive, also der Name ist tatsächlich Programm, zu schaffen und zu sagen, es geht eigentlich um die Inhalte und das ist das, was die Menschen dann auch abholen kann und ansprechen kann. Ich ganz häufig erlebt habe, dass Menschen gesagt haben, nee, der Wirtschaftsteil ist nicht so meins oder Politik, nee, da wird ja nur über Parteien diskutiert. Und da eben hinzugehen und zu sagen, Moment mal, es geht hier eigentlich um Themen und da können dann die unterschiedlichen Komponenten einfließen. Also da ist dann vielleicht mal eine politische oder vielleicht auch eine künstlerische Perspektive drin und so eben auch eine Brücke zu schlagen. Und damit einhergeht immer die Frage, wie arbeiten wir ein Thema oder wie arbeiten wir das auf, so dass es möglichst hirngerecht, psychologisch sinnvoll verpackt werden kann. Und das fängt halt natürlich bei der Form und dem Design an. Also wir haben keine Agentur, die die Seite irgendwie hübsch macht, sondern das passiert alles in den eigenen Redaktionsräumen mit Designern, Entwicklern und so weiter, die im engen Austausch mit den Autoren neue Funktionen entwickeln, neue Layouts entwickeln, interaktive Elemente, so dass möglichst viele Menschen eine Brücke dazu schlagen können.
Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wie Erkenntnisse jetzt aus der Psychologie oder Neurowissenschaft dann am Ende in eine Designentscheidung münden?
Ja, gern. Gutes Beispiel, was jeder kennt oder gut, weil es halt jeder kennt, ist die Frage der Hyperlinks. Also wenn ich klassisch eine Website öffne oder einen Artikel sehe irgendwo, dann sind manchmal Wörter hinterlegt, vielleicht auch ein bisschen in einer anderen Farbe, da ist ein Strich drunter und da haben wir einfach alle gelernt, ah okay, da kann ich draufklicken und dann öffnet sich irgendwas anderes, vielleicht in einem neuen Tab oder in einem neuen Fenster oder in dem gleichen. Das sorgt in unserem Gehirn jedes Mal, wenn wir das sehen, unterbewusst meistens, für eine Art Entscheidung, beziehungsweise wird eine Entscheidung gefordert, nämlich klicke ich da drauf oder nicht. Und das nimmt, ich beschreibe immer unsere kognitiven Ressourcen, die wir in jedem Moment haben, als so ein Kreis. Und der entspricht quasi 100%. Und das nimmt einfach ein Stück von diesen 100%, die wir uns eigentlich vielleicht gerade richtig doll versuchen, auf diesen Text zu konzentrieren, weg. Und wir sind vielleicht erstmal raus, abgelenkt, dann haben wir draufgeklickt. Und am Ende haben wir irgendwie 35 Tabs offen und sind heilfroh, wenn der Browser irgendwann crasht und wir wieder von vorne anfangen können. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Sie lachen, also die Erfahrung kennen Sie auch nicht.
Total.
Und was wir dann gemacht haben, weil es uns ganz wichtig ist, und das ist auch eine Säule der Arbeit, immer nach Möglichkeit die Quellen und die Primärquellen, also wo kommen Zahlen und Fakten und Aussagen wirklich her, anzugeben, machen wir das dann an der rechten Seite so ein bisschen grau auf grau hinterlegt, sodass die Ablenkung minimal ist. Und erst wenn ich mit der Maus, das ist nämlich nur so ein kleines Symbol, wenn ich mit der Maus da drüber gehe, und das ist eine Sache, die ich dann als Nutzer sehr, sehr schnell lerne, ähnlich wie dass ich Hyperlinks direkt erkenne, dann kommt ein kleiner Beschreibungstext zu dieser Quelle und ich kann, wenn ich möchte, die öffnen und mir dann später oder dann anschauen.
Das finde ich sehr interessant, weil Links sind ja wirklich fast das Essentielle, das, was das Internet so besonders macht, dass man von einem aufs andere kommen kann. Aber damit, sagen Sie, müssen wir ein bisschen anders umgehen in unserem eigenen Interesse. Das ist jetzt natürlich noch keine vollständige Online-Zeitung. Es ist noch klein. Es gibt einen neuen Artikel pro Tag. Was waren Ihre Themen die letzten Tage?
Ja, die Themen sind tatsächlich sehr, sehr divers. Also zum Beispiel ging es darum, dass Wikipedia ein, in Anführungsstrichen, Frauen- oder Männerproblem hat, beziehungsweise eine Herausforderung darin besteht, dass über 80% der Menschen, die dort vorgestellt werden, männlich sind. Und im Zuge dessen wird dann halt auch in dem Artikel das Konzept von Wikipedia vorgestellt, welche Menschen daran arbeiten, wie sich das vielleicht ändern kann und wie man sich selber auch einbringen kann, entweder als eigener Editor, also sprich selber auch bei Wikipedia Artikel mitschreiben kann oder in Gruppen zusammenfinden kann und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel eine Thematik. Und letztendlich vielleicht ganz wichtig, weil mir das häufig als Frage gestellt wird, ja, aber man kann doch nicht jedes Thema konstruktiv behandeln. Da sage ich immer ganz, ganz laut und deutlich, doch, kann man. Weil ich kann, und das ist das Wichtige, also es geht nicht darum zu sagen, okay, wir machen jetzt auch nochmal hier einen konstruktiven Beitrag, damit sich die Leute besser fühlen oder was auch immer. Oder dann driftet das manchmal so in diese Positivberichterstattung ab. Das ist auch eine Form des Journalismus, das ist aber kein konstruktiver Journalismus. Weil da wird tatsächlich das Negative ausgeblendet. Und ich kann einfach jedes oder Menschen, wir können jedes Thema konstruktiv behandeln, weil wir auch bei Konflikten, und wir haben eben schon über das Thema Klimawandel gesprochen, umso wichtiger ist es bei diesen Themen zu fragen, wie kann es weitergehen? Was
jetzt? Aber der Klimawandel ist natürlich gerade deswegen speziell, auch weil er uns alle betrifft und auch in
Richtig.
Unserem Handeln betrifft. Ein anderes Thema dazu wäre jetzt zum Beispiel Syrien. Und
ja.
Da kann ich überhaupt nichts, ich kann nichts dazu tun. Ich kann aber auch nichts Positives oder Konstruktives dran erkennen. Wie würden Sie da anders mit umgehen? Oder gibt es auch Themen, die davon einfach nicht betroffen sind?
Doch, tatsächlich haben wir eine Autorin bei uns, die hat selber 2 Jahre im Libanon gelebt und beschäftigt sich sehr, sehr viel, nicht nur mit dem Libanon, sondern auch mit den Ländern in Anführungsstrichen drumherum und der arabischen Welt im weitesten Sinne und natürlich dann auch den Themen Migration und Einwanderung. Und die hat zum Beispiel natürlich häufiger auch den Syrien-Konflikt und auch den Konflikt im Jemen im Blick gehabt. Und einen Beitrag, den ich da vielleicht beispielhaft nennen kann, ist die Berichterstattung über eine Architektin, die sich schon während, also der Artikel ist vor, ich glaube, 1,5 Jahren bei uns erschienen, bei Perspective Daily, sie eine Architektin interviewt, die sich dann schon zu dem Zeitpunkt gefragt hat, wie wollen wir die Städte wieder aufbauen, wenn sie in Schutt und Asche liegen. Und auch da immer die Frage zu stellen, wie geht es eigentlich den Menschen dort und damit auch eine Nähe zu schaffen und wie können diese Menschen weitermachen und was laufen da eigentlich auch schon im Hintergrund vielleicht für Ideen, Planungen, Kooperationen und so weiter. Weil da zum Beispiel dann auch eine Brücke tatsächlich zu Menschen in Deutschland geschlagen war, weil eben dort auch Architekten und Planer mit involviert waren. Und eine andere Sache vielleicht noch ganz kurz, ist ein Comiczeichner gewesen, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist. Es war aber einer unserer ersten Artikel auf Perspective Daily, den die Autorin interviewt hat und mit dem sie gesprochen hatte und der im Prinzip mit Kindern, häufig auch traumatisierten Kindern gearbeitet hat und gesagt, wir brauchen neue Helden. Und das sollten nicht die kriegserfolgreichen Kämpfer sein, sondern das sollten die Menschen sein, die mit möglichst viel Empathie dafür sorgen, dass sie etwas Gutes in der Welt beitragen. Und er hat dann eben mit denen auch Helden gezeichnet und ihnen diese Heldengeschichten erzählt und war im Prinzip ein Comiczeichner, der da eine neue Perspektive auf das Thema geliefert hat.
Mir leuchten diese Beispiele beide ein. Auch das erste würde ich gerne lesen, den Artikel. Gleichzeitig denke ich, sollten Journalisten nicht grundsätzlich vor allem berichten? Also es gibt natürlich Kommentare und Leitartikel, aber für die Lösungen ist doch dann die Politik zuständig, oder?
Absolut. Nochmal, in beiden Fällen und auch in den anderen Artikeln geht es nicht darum, dass die Journalisten die Lösungen entwickeln oder sich hinsetzen und im stillen Kämmerlein dann irgendwie den Gesellschaftsplan entwerfen, sondern dass sie mit Menschen sprechen, die das tun. Und das ist das, was ich meine mit diesem vollständigeren Weltbild. Also sprich, dass sie weiterschauen, und das kostet natürlich Zeit und damit Geld, zu recherchieren und eben nicht nur dort hinschauen, wo es gerade brennt, beziehungsweise damit dann aufhören, sondern einfach diese vollständigere Sicht liefern, indem diese Was-Jetzt-Frage dafür sorgt, dass sie mit anderen Menschen oder zusätzlichen Menschen sprechen, dass sie andere Quellen lesen und befragen und die in die Berichterstattung mit einfließen lassen.
Wie ist denn, wenn ich fragen darf, das Feedback? Wie entwickeln sich Ihre Abozahlen bei Perspective Daily?
Ja, das Feedback ist tatsächlich sehr gut aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Also das ist ganz, ganz spannend, weil häufig natürlich auch die Frage kommt, okay, wer liest denn jetzt Perspective Daily und ist das irgendwie so ein Elitenprojekt, was sowieso nur die lesen, die ja eigentlich das gar nicht so richtig nötig hätten. Also ne, das sind so, ich zitiere das jetzt mal frei, so häufig Fragen oder auch so ein bisschen unterschwellige Vorwürfe, die dann kommen. Ganz kurz dazu, wir sammeln halt sehr, sehr minimal nur Daten von unseren Lesern und Mitgliedern. Das heißt, wir können jetzt keine tiefen Analysen über irgendwelche gesamtgesellschaftlichen Kennzahlen und so weiter. Aber was wir halt machen, ist ab und zu eine Umfrage. Und da machen dann natürlich auch nicht alle mit. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was wir halt sehen, ist, dass wir auf der einen Seite eine sehr große Bandbreite vom Alter her haben. Also von wirklich Jugendlichen bis hin zu Menschen über 80 Jahren, die Perspective Daily lesen. Und das finde ich schon mal ist eine super Leistung, weil es einfach weg von diesem klassischen, unsere Zielgruppe sind die 18- bis 32-Jährigen oder sowas geht. Und auf der anderen Seite, wir auch über Zuschriften und Feedback persönlicher Natur und so weiter und so fort ganz viel Positives zurückbekommen, dass Menschen wieder Hoffnung haben auf der einen Seite, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass auch Online-Journalismus konstruktiv sein kann, also weg von diesem Schreien und sich gegenseitig anfeinden. Und auf der anderen Seite sie das Gefühl haben, dass sie selber über Perspective Daily und auch die, ich sag mal, minimale Anzahl an Artikeln pro Tag, nämlich 1 bis 3, selber ihre Hygiene, ihre Medienhygiene hinterfragen, ihre Gewohnheiten hinterfragen. Und das ist ein dritter Aspekt, der dann natürlich so beim Stichwort Impact zum Tragen kommt, sie das in ihr Leben reintragen. Also sowohl im Privaten, dass zum Beispiel Menschen sagen, wir diskutieren jetzt immer über den Artikel beim Frühstücks- oder Abendbrottisch, aber auch professioneller Natur, also viele Anfragen von Bildungseinrichtungen, aber auch Unternehmen im weitesten Sinne, die dann die Thematiken dort mit einbringen und weiter diskutieren. Und das ist natürlich was, was dann die Wirkung einfach auch über das Online-Magazin hinausträgt.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Leser in der Masse diese Art von Journalismus dann auch wirklich lieber haben werden wollen? weil fordert einen der nicht vielleicht mehr und braucht einen aktiveren Leser und die meisten haben darauf gar keine Lust?
Ja und nein. Also die letzte Umfrage, die mir da gerade in den Kopf kommt, ist vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, wo Menschen gefragt wurden, was sie am meisten in der Berichterstattung vermissen. Und die häufigst genannte Antwort war mehr Lösungen und sie hätten lieber weniger Probleme. Das heißt, deshalb müssen wir dieses Wollen, also jetzt kommt die Psychologin in mir durch, so ein bisschen mehr aufsplitten, nämlich das, was die Menschen sagen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite, wir aber auch wissen, dass natürlich die erste Reaktion, also sprich, wenn der Muffin auf dem Tisch steht oder die negative Schlagzeile auf dem Bildschirm aufpoppt, dann klicken wir eher auf die negative Schlagzeile, greifen eher zum Muffin als zum Salat. So, die Frage ist also auch da wieder, bei wem liegt die Verantwortung? Natürlich bei allen Beteiligten, also sowohl den Medienkonsumenten als auch denen, die die Medien herstellen. Und deshalb nochmal plädiere ich halt sehr dafür, dass wir auf beiden Seiten uns Gedanken dazu machen, weil die Erkenntnis, dass wir etwas ändern wollen, dass wir etwas hinterfragen wollen, ist immer der erste Schritt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mehr darüber sprechen.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Gern.
Ich sage auch nochmal den Titel Ihres Buchs. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang heißt es. Von Maren Urner, heute Gast in SWR 2 Tandem. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Petra Malwitz. Schönen Abend.